Ja, das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, das war in der Bahnhofstraße. Das war auch so übersichtlich wie heute. Und damals waren einige nicht da, die heute da sind. Und andersrum, heute sind einige nicht da, die damals da waren. Und ich hatte damals gesagt, dass es eine Predigt ist oder ja eine mehrteilige Predigt, wenn man so will. Und dass wir heute einfach den roten Faden wiederfinden oder auch anknüpfen können, wollte ich kurz wiederholen, worum es das letzte Mal ging. Das letzte Mal, die Überschrift über die Predigt hieß, beim nächsten Mal wird alles besser. Es ist so bei uns im Leben, wenn wir einfach die Ebene der Beziehung nehmen, in der Schule ist das schon bei den Kindern so, wenn die zur Schule gehen, dann haben sie Freundschaften und diese Freundschaften, da kann es manchmal knistern und zu Problemen kommen. Und dann sagt man sich, aber beim nächsten Mal soll es besser werden. Wenn wir dann weitergehen, vielleicht in die Ausbildung, im Studium, dann gibt es auch manchmal Dinge und Probleme auf Beziehungsebene, die schief laufen und wir sagen uns, beim nächsten Mal wird alles besser. In der Ehe ist das auch so, es kann manchmal knistern und Funken fliegen und dann sagen wir uns, aber beim nächsten Mal muss es besser werden. Und so gibt es auch auf anderen Gebieten unseres Lebens Entscheidungen, die wir treffen oder Dinge, die wir tun, die wir bereuen nachher und uns sagen, beim nächsten Mal wird alles besser. Das war so die Frage, die dahinter stand. Und dann haben wir einfach angeschaut, ja, beim nächsten Mal wird alles besser. Einfach dieser Wunsch oder dieser Ausdruck, den wir so hervorbringen, dass es das nächste Mal besser wird, wird es dann automatisch besser. Und haben uns angeschaut, einfach drei Punkte oder drei Irrtümer, denen die Menschen aufsitzen, einfach meinen oder diese Sache einfach falsch angehen. Der erste Punkt war, der Erfahrung macht uns weiser oder klüger. Nur weil ich jetzt an einer Sache gescheitert bin oder etwas schiefgelaufen ist, wo ich vielleicht zu viel Geld aufgenommen habe, Schulden gemacht habe, diese nicht mehr bezahlen kann, heißt das nicht automatisch, dass ich durch diese Erfahrung klüger geworden bin und es beim nächsten Mal besser mache. Nur reflektierte Erfahrung, das heißt, wenn ich aus dieser Erfahrung etwas lerne und darüber nachdenke und einfach weiterschaue, dann kann diese Erfahrung mich klüger machen, es in Zukunft einfach besser zu machen, dass das nächste Mal oder das weitere Mal das bessere Mal sein kann. Der zweite Punkt, der zweite Irrtum war der, den wir uns angeschaut haben, weil ich etwas besser weiß, mache ich es besser. Nur weil ich etwas besser weiß, heißt es nicht automatisch, dass ich es besser mache. Wie viele Menschen wissen, dass sie vielleicht nicht rauchen sollten und wollen damit aufhören, aber nur weil sie es wissen und wollen vielleicht, heißt es nicht, dass sie es auch gleichzeitig können. Denn wer gibt uns die Garantie oder wer garantiert uns, dass wir beim nächsten Mal die Kraft aufweisen oder diese Disziplin aufweisen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Also der zweite Irrtum, weil ich etwas besser weiß, mache ich es nicht automatisch das nächste Mal besser. Der dritte Punkt war, die Zeit, sie arbeitet gegen uns. So denkt man manchmal, ich muss wieder schnell vielleicht in eine neue Beziehung rein, wenn vielleicht junge Leute sich kennengelernt haben und es gescheitert ist und sie stürzen sich wieder hinein oder auch andere Dinge passiert sind, die ja grob und groß waren, die eine große Tragweite haben. Und dann sagt man sich, wir müssen schnell wieder hinein, dass wir nichts verpassen in unserem Leben und dass uns einfach die Zeit nicht davonrennt. Nein, die Zeit ist nicht unser Feind, sie arbeitet nicht gegen uns, sondern die Zeit ist unser Helfer, sie ist für uns. Und manchmal braucht es einfach Zeit, um aus einer bestimmten Situation, aus einer gescheiterten Situation wieder runterzukommen. Ja, man sagt vielleicht im Auto auf Betriebstemperatur zu kommen, ja, auf seine 90 Grad, um einfach klare Entscheidungen zu treffen, um einen klaren Kopf zu haben, richtige Entscheidungen zu treffen. Nicht wieder etwas Hals über Kopf, sich in etwas hineinstürzen und dann wieder die gleichen Fehler zu machen. Also diese drei Punkte haben wir angeschaut und dann auch festgestellt, dass auch in der Bibel es Menschen gab, die nicht beim ersten Mal alles geschafft haben, sondern auch Menschen, die ein weiteres, ein zweites Mal brauchten. Das waren so die drei Irrtümer und jetzt wollen wir einfach fortsetzen. Wie ist das denn jetzt möglich, einen Neuanfang zu haben, etwas in der Zukunft besser zu machen, Fehler, die wir gemacht haben, nicht mehr in Zukunft zu tun? die drei Irrtümer, die haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Jetzt wollen wir einfach schauen, was können wir aktiv tun, damit das nächste Mal das bessere Mal sein kann. Und die Überschrift für heute heißt, wir wollen für das Vergangene, was geschehen ist, Verantwortung übernehmen. Ein Mensch muss für das, was passiert ist, Verantwortung übernehmen. Und ich will dabei sagen, nicht, dass man sagt, ich bin 100% schuld. Ich habe das zu verschulden. Ich bin nur schuld. Nein, man muss nur Verantwortung übernehmen für den Teil, wo man selber schuld ist. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, ja gut, ich hatte so eine Situation und da war der andere schuld. Ich bin nicht schuld, der andere ist schuld. Aber ist es wirklich immer so, dass der andere zu 100% schuld ist? Oder ist es manchmal so, dass wir auch Schuld hatten? Wenn jemand vielleicht zum dritten oder vierten Mal gekündigt wird und dann sagt, ja, immer ist der Arbeitgeber schuld, es lag nicht an mir, warum kündigt er mich auch als guten Mitarbeiter? Da muss man sich vielleicht manchmal Gedanken machen, warum wird man gekündigt? Oder wenn man immer wieder Schulden macht und diese nicht abbezahlen kann, oder wenn man Probleme hat mit seinem Nachbarn, niemand kommt mit diesem Nachbarn aus, er ist schuld, er ist so ein komischer Mensch, er kann einfach nicht mit Menschen richtig umgehen. Und so könnten wir viele andere Dinge finden, wo wir ganz schnell dabei sind, sagen, er ist schuld. Die Umstände waren schuld oder diese Person ist schuld. Ich bin nicht schuld. Er hat mich verlassen. Er hat plötzlich angefangen, Alkohol zu trinken, ist süchtig geworden. Er hat angefangen, das eine oder andere zu tun. Und das hat letztlich dazu geführt, dass das eine oder andere kaputt gegangen ist in unserem Leben. Diese Version der Geschichte, die erzählen wir ganz gerne. Niemand will natürlich von seiner eigenen Schuld dabei reden. Es ist immer einfacher, jemanden zu erzählen und sagen, ja, so war das und der andere ist schuld. Dann kommt man immer besser weg. Nur wenn man dann manchmal die ganze Wahrheit sagen würde, dann verliert man ja sein Gesicht, dann wird man ja irgendwo auch eingestehen, dass man auch irgendwo schuldig dabei war. Und so kann man sich manchmal darin verstecken, indem man den anderen die volle Schuld zuweist und sagt, der andere war aber schuld. Und dann macht man den anderen zum Täter und sich zum Opfer. Aber wenn wir so handeln oder wenn wir ja so einfach fortsetzen, dann wird uns ein richtiger oder ein Neuanfang nie gelingen. Denn diese, ich sag mal, wenn ein anderer vielleicht 90% schuld war an einer Sache und wir vielleicht zu 10%, diese 10% nehmen wir mit und würden es beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich wieder genauso machen und es wird dann immer so weitergehen in unserem Leben. Das heißt, wir müssen nicht für 100% die Schuld übernehmen oder 100% schuld sein, sondern nur für die 10% vielleicht oder 5% oder für den Prozentteil, wo wir wirklich schuldig geworden sind. Dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Für die anderen 90%, wo der andere vielleicht wirklich auch schuld war an dieser Sache oder an diesem Zerbruch, dafür muss er die Schuld übernehmen vor sich und vielleicht von Menschen, vor Gott. Aber für die 10%, da wo wir schuldig geworden sind, das was unsere Schuld ist, da müssen wir die Verantwortung für übernehmen. Ich denke mal, die ein oder andere wird von euch wahrscheinlich schon mal so gehört haben, vielleicht von den Freunden und sagen, so, hast du da gehört, was da passiert ist, was er gemacht hat? Und dann bekommt man so eine Seite der Geschichte zu hören. Vielleicht war das ein Freund, dem das passiert ist, ein Problem, etwas, was schiefgelaufen ist. Und dann hört man, ja, seine Version der Geschichte. Aber wenn man dann vielleicht irgendwann die Möglichkeit hatte, einfach die andere Seite oder die andere Person, die da vielleicht mitbeteiligt war, in der Geschichte zu hören, auf einmal merkt man, ja, das ist ja ganz anders als das, was man mir erzählt hat. Man hat auf einmal die andere Seite der Medaille gehört und dann ist das Bild auf einmal wieder ein ganz anderes. Und so neigen wir Menschen oft dazu, wenn etwas in unserem Leben schief geht, dass wir uns eher sagen, der andere ist schuld. Und ich merke das auch schon bei unseren Kindern manchmal, ja, ich weiß nicht, woher sie das haben, vielleicht auch von uns, weiß ich nicht, dass sie auch sagen, du bist schuld, der andere ist schuld. Das hat man ganz schnell gesagt, aber sein Teil bei dieser Angelegenheit, den lässt man oft weg, weil es natürlich einfach ist, sich dahinter zu verstecken und einfach in Zukunft so weiterzumachen, wenn der andere die Schuld hat. Und dieses Problem, das ist nicht ein Problem der Neuzeit, dass wir sagen, der andere ist schuld, nicht ich. Das finden wir schon ganz am Anfang der Bibel. Bei den ersten Menschen, da können wir lesen, in 1. Mose Kapitel 2. 1. Mose Kapitel 2, nachdem Gott die ersten Menschen geschaffen hat, Adam und Eva, und er hat sie in einen Bereich gesetzt, in den Garten Eden. Und was hat er ihnen gesagt? 1. Mose Kapitel 2, Vers 16, die zweite Hälfte und 17 möchte ich lesen. Da sagte er zu ihnen, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Also Gott gibt ihnen die ganzen Bäume, die da waren, die ganzen Früchte, die dort gewachsen sind, von allem durften sie essen. Aber wohin hat es sie gezogen? An dem Baum, da wo sie nicht hin durften. Da, wo sie nicht hin sollten, das, was sie nicht anfassen sollten, nicht davon essen sollten, genau dahin hat es sie gezogen. Wie bei den Kindern, wenn man ihnen sagt, das dürft ihr alles machen, aber das bitte nicht, so, dann zieht es die Kinder meistens gerade genau dahin, wie ein Magnet. So war das auch bei Adam und Eva. Genau dahin zog es sie. Wir lesen mal, wie sie dann reagiert haben. Was haben sie gesagt? Und ich möchte da lesen, in Kapitel 3, die Verse ab Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Also nachdem sie von dieser Frucht gegessen haben, haben sie sofort gemerkt, dass sie nackt waren. Es wurden ihnen die Augen aufgetan. Und, aber so, was sie auch sofort gemerkt haben, dass sie schuldig geworden sind. Sie hatten plötzlich Angst bekommen, weil sie sofort verstanden haben, wir haben etwas falsch gemacht. Aber wie reagieren sie weiter? Gott, als es Abend wurde, haben wir gelesen, als der Tag sich neigte, war unterwegs und hat Adam und Eva gesucht, weil er sie wieder sehen wollte, wieder Gemeinschaft mit ihnen haben wollte. Und jetzt geht er und fragt, Adam, wo bist du? Interessant, Gott fragt Adam, wo bist du? Hat Gott nicht gewusst, wo Adam ist? Hat Gott sich gedacht, jetzt habe ich so viele Verstecke hier im Garten Eden gemacht, dass ich jetzt den Adam nicht finden kann? Hätte ich besser vielleicht nicht so viel gemacht, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Nein, aber er stellt die Frage nicht, Adam, wo bist du? Weil er nicht weiß, wo Adam ist, sondern das ist einfach so für mich ein Fingerzeig Gottes, wo Gott sagt, Adam, was hast du gemacht? Willst du mir nicht etwas sagen? Es ist doch etwas geschehen. Willst du mir nicht etwas sagen? Adam, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Jetzt sagt Adam, ja, ich habe mich gefürchtet vor dir, denn ich bin nackt gewesen. Ich bin nackt. Woher bist du jetzt zum ersten Mal so gewesen? Oder woher weißt du das? Und Gott sagt daraufhin, hast du nicht von dem Baum gegessen? Ja, vielleicht hatten sie noch gerade die Frucht in der Hand oder weiß nicht. Und Gott fragt, habt ihr von diesem Baum gegessen? Und wie reagierte daraufhin Adam? Vers 12, da sprach Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Die Frau ist schuld. Nicht ich bin schuld, die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld. Hätte nicht Adam eigentlich sagen müssen, ja, ich habe davon gegessen, ich hätte es ganz genau gewusst, dass ich das nicht tun soll. Ich bin voll schuld, ich übernehme die volle Verantwortung, ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Mach mit mir, was du gesagt hast, ich bin vor dir schuldig geworden. Lass aber Eva aus dem Spiel, ich übernehme die Verantwortung dafür. Nein, Adam handelt so, wie wir Menschen oft handeln und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Das heißt, nicht ich bin schuld, sondern du hast mir die Frau gegeben, du bist schuld, nicht ich. Jetzt geh, nimm Eva, Beredet das miteinander. Wenn ihr das geklärt habt, dann kommt ihr zu mir, entschuldigt euch bei mir. Und dann, wenn ich wieder ein bisschen runtergekommen bin, dann vergebe ich euch und dann ist alles in Ordnung. Gott, du und Eva, ihr seid schuld. So kann man das vielleicht mit anderen Worten sagen. Das, was Adam hier sagt, die Frau und du, die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld. Aber gut, dass wir noch ein positives Beispiel haben von Eva, dass sie so reagiert, wie man reagieren sollte, oder? Wir lesen einfach weiter. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, dass ich aß. Wer ist schuld? Die Schlange ist schuld. Wieder ist nicht der Mensch, nicht die Frau schuld, die Schlange ist schuld. Also das war schon am Anfang der Bibel immer so, oder von Anfang an, und es zog sich bis in unsere heutige Zeit hinaus, dass wir gerne die Schuld beim anderen suchen oder dem anderen die Schuld zuweisen. Nicht ich bin schuld, sondern der andere ist schuld. Und wenn der andere zu 100% schuld ist, dann gehen wir natürlich immer als Sieger da hervor. Wir sind dann in der Opferrolle, der andere ist schuld. Wenn man diese Geschichte oft genug weitererzählt oder diese Position, dass der andere schuld ist, irgendwann fängt man an, wirklich daran zu glauben, dass man selber nicht schuldig ist, sondern der andere die volle Verantwortung dafür zu übernehmen hat. Man muss es nur lang genug erzählen, vielleicht irgendwann fängt man an, daran zu glauben. Aber wenn man ehrlich zu sich selber ist, so wird man doch oft feststellen, sagen, ich habe auch meinen Beitrag dazu geleistet. Ich bin auch irgendwo schuldig gewesen und kann die Verantwortung oder die Schuld nicht dem anderen voll übergeben. Man will sich hinter der Geschichte gerne verstecken, aber man gesteht sich die eigene Schuld nicht zu. Man sagt manchmal, ja, die Umstände, sie waren schuld. Einfach diese Situation, wie sie kam, hat mich dazu gebracht, oder da einfach die Umstände waren schuld. Nicht jemand war schuld, vielleicht einfach die Umstände waren schuld. Kann man auch vielleicht sich so herausreden. Aber wenn wir, wie ich schon gesagt habe, die Schuld bei den Umständen suchen oder die Schuld dem anderen voll übergeben und nicht die Verantwortung für die Schuld, die wir dabei auf uns geladen haben, erkennen und sehen und dafür die Verantwortung tragen, so werden wir das nächste Mal genauso handeln, wie wir jetzt in dieser Situation gehandelt haben. Das heißt, damit das nächste Mal ein besseres Mal werden kann, dann müssen wir analysieren und schauen, wo bin ich schuldig gewesen? Wo ist mein Teil bei dieser Geschichte gewesen, wo ich schuldig bin? Ich will aus dieser Situation lernen und dieses einfach in Zukunft nicht mehr machen. Ich will dafür die Verantwortung übernehmen. Und manchmal ist das gar nicht so einfach. Manchmal will man vielleicht auch sagen, ja, ich bin vielleicht auch schuldig geworden. Oder wo ist mein Teil der Schuld? Ich würde es gerne wissen. Manchmal meint man es auch gut und will man einfach auch herausfinden, was waren meine 10%. Da kann es sich vielleicht manchmal anbieten, wenn man vielleicht jetzt schon mehrmals gekündigt wurde und man meint, ja, ich habe es eigentlich immer gut gemeint, woran liegt es, was ist so mein Problem, vielleicht wirklich mal hinzugehen, vielleicht mit dem Vorgesetzten oder Chef zu sprechen, einfach so sagen, ganz ehrlich, ich will einfach ganz ehrlich von dir wissen, ungeschminkt, was war mein Teil oder woran hat es bei mir gelegen, dass ihr mich gekündigt habt? Wenn natürlich jetzt eine ganze Firma entlassen wird, weil sie Insolvenz machen, dann kann man jetzt nicht sagen, okay, ich bin schuld, das hat jetzt an mir gelegen. Dann ist es einfach so. Aber wenn man, wie gesagt, vielleicht mehrmals entlassen wurde oder einfach auch andere Dinge in unserem Leben geschehen, die immer wieder geschehen und wo man dann wirklich vielleicht mit jemandem reden kann oder mit dem anderen reden kann und sagen, sag mir einfach mal ganz ehrlich, was war der ausschlaggebende Punkt, was habe ich falsch gemacht, damit ich das in Zukunft ändern kann. Es hilft oft oder manchmal, das hilft einfach darüber nachzudenken, vielleicht auch mit dem anderen zu sprechen, um einfach zu verstehen und zu merken, was habe ich falsch gemacht, damit ich das in Zukunft besser machen kann. Sonst werden wir genauso weiterleben wie bisher und wieder in dieser Situation oder in einer ähnlichen Situation genauso scheitern. Und da stellt sich so die Frage, ja, ab wann ist man schuldfähig? Wann kann man sagen, man ist schuld? Und da dachte ich mir, ja, eigentlich, glaube ich, ist man ab dann schuldfähig, wenn man anfängt zu verstehen, was gut und böse ist. Genauso wie wenn ein Mensch irgendwann anfängt oder die Kinder anfangen zu verstehen, was gut und böse ist, was falsch und richtig ist. Ich glaube, dann fängt man auch an, schuldfähig zu werden. Wenn die Eltern den Kindern sagen, ihr sollt gehorsam sein, und die Kinder wissen eigentlich, dass es richtig und gut ist, gehorsam zu sein, aber sie tun es nicht immer. Und dann fängt das eigentlich schon an, wo man Schuld auf sich lädt und weiß, eigentlich so hätte ich es machen müssen, aber ich habe es nicht getan. Aber ich will auch gleichzeitig noch anmerken und sagen, es ist nicht immer so, dass ein Mensch unbedingt bei einer Situation Schuld haben kann. Manchmal gibt es auch Situationen oder Dinge in unserem Leben, wo wir wirklich nichts dazu können. Ich will jetzt niemanden vielleicht einfach irgendwo ein schlechtes Gewissen einreden, und wenn jemand sagt, ja, das geht nicht. Es gibt manchmal Situationen, wo wir einfach nichts dazu können. Man kann nichts dazu, dass man als Junge oder als Mädchen geboren ist. Da kann man nichts zu. Man kann für seine Hautfarbe nichts zu. Ein Jude, der vielleicht zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt hat, er kann nichts dazu, dass er als Jude geboren ist und da in dieser Zeit gelebt hat. Jemand, der vielleicht von Kind auf eine Behinderung hat, der kann auch nichts dazu. Oder wie ich schon gesagt habe, wenn die ganze Firma pleite geht, da kann man jetzt nicht sagen, okay, was war jetzt mein Teil, dann muss man sich vielleicht nicht das Falsche einreden. Aber ich glaube doch, wir haben ganz oft Situationen in unserem Leben, wo wir einfach diese 10%, an denen wir schuldig, wo wir uns selber schuldig gemacht haben, dass wir einfach gerne bereit sind, dem anderen die volle Schuld zu geben und unseren Teil übersehen wollen und nicht ihn dafür nicht die Verantwortung nehmen wollen. Und es ist einfach wichtig, wenn das nächste Mal das ein besseres Mal werden soll, dass wir dafür lernen, die Verantwortung zu übernehmen. Ich wollte dann eigentlich jetzt mit dem nächsten Punkt weitermachen. Ich weiß nicht, wie das von der Zeit ist. Oder soll man das dann für das nächste? Haben wir noch? Ja, ungefähr genauso. Weil ich will jetzt, ja gut, ich mache es dann, versuche es ein bisschen schneller zu machen. Also der erste Punkt war, dass wir für das Vergangene, was wir gemacht haben, Schuld, oder wo wir schuldig geworden sind, dass wir die Verantwortung übernehmen. Und dann wollen wir das, was vergangen, das, was passiert ist, wir wollen es einfach überdenken. Wenn wir einfach uns eingestehen, ja, ich bin da schuldig geworden, aber was bedeutet das? Wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen? Vielleicht an die Situation, wie wir sie so ähnlich erlebt haben, da ist ein Mann, der mit seinem Farbeimer auf der Leiter steht und etwas oben streichen will, und da merkte ihm, ja, ich komme da nicht ganz dran, ein paar Zentimeterchen fehlen mir, und dann will man nicht die größere Leiter aus der Garage holen, und dann steht da so ein kleiner Eimerchen da, und man nimmt den Eimer, stellt ihn auf der Leiter und stellt sich drauf, dann fehlen noch ein paar Zentimeter, dann steht man auf Zehenspitzen da auf dem Eimer, und auf einmal bricht der Eimer und man fällt die Leiter herunter mit dem Farbeimer, und dann liegt man da. Gut, dass nichts weiter Schlimmes passiert ist. Und dann kommt die Frau rein und sieht das Bild vor sich und weiß jetzt nicht, ob sie ihren Gefühlen einfach freien Lauf geben soll. Diese komische Situation, da liegt der Mann, die Wand ist beschmutzt, der Boden ist voll Farbe und der Mann ist übersät mit Farbe, ob sie jetzt lachen soll oder einfach ihn bemitleiden soll. Und dann fragt man sich manchmal und sieht dann vielleicht den kaputten Eimer, der da steht, was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht, als du diesen kleinen Spielzeugeimer aus dem Sandkasten genommen hast und hast dich da draufgestellt? Was hast du dir dabei gedacht? Und dann ist das manchmal so, dass man ja so feststellen, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ja, habe ich überhaupt dabei gedacht, als ich diesen Eimer genommen habe und da draufgestellt habe und mich da draufgestellt habe? Ich habe es einfach gemacht. Ich habe überhaupt nicht gedacht, ich habe es einfach gemacht. Aber es ist nicht immer so in unserem Leben, dass es so vielleicht lustig ausgeht und glimpflich ausgeht. Manchmal machen wir Dinge in unserem Leben, gehen Dinge in unserem Leben kaputt oder schief. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, aber ganz bewusst und ehrlich die Frage stellen, was habe ich mir dabei gedacht? Was habe ich mir dabei gedacht, als ich da investiert habe zum Beispiel? Es hörte sich gut an. Es hatte etwas Christliches an sich. Und da hat man gesagt, man will den Menschen damit helfen. Auch andere haben gesagt, das ist eine gute Sache, es hat so gut angefangen. Aber da gab es auch andere, die gesagt haben, lass die Finger davon. Das kann nicht gut gehen, das ist ein Schneeballeffekt. Irgendwann bist du der Letzte in der Kette, dann verlierst du alles. Aber das hörte sich so gut an. Was hast du dir dabei gedacht? Vielleicht als du eine junge Frau kennengelernt hast, Sie war schön, ihr hattet vieles gemeinsam und man hat sie so von auf Anhieb gut verstanden. Aber andere haben gesagt, das geht nicht gut, lass die Finger davon. Aber es schien alles so gut. Und dann geht auf einmal alles kaputt und dann fragt man sich, was hast du dir dabei gedacht? Viele haben dich gewarnt und gesagt, lass es, das passt nicht, das geht nicht. Was hast du dir dabei gedacht? Oder da ist ein junger Mann, der vielleicht gerade noch in der Ausbildung ist und ein Auto, das er immer so toll fand, das will er sich jetzt unbedingt kaufen, weil er sein erstes Geld anfängt zu bekommen, zu verdienen. Und die Eltern sagen, das Auto ist zu teuer. Nimm dir diesen Kredit nicht. Du wirst das nicht stemmen können bei deiner Lebensweise, bei deinem Lebensstil. Die Eltern haben ihn gewarnt, die Freunde haben ihn gewarnt, aber er wollte es unbedingt haben. Und dann muss er irgendwann feststellen, ich komme hinten und vorne nicht zurecht. Was hast du dir dabei gedacht? Was habe ich mir dabei gedacht? Diese Frage muss man sich stellen und auch eine gute und richtige Antwort dafür finden. Man kann darüber einfach oberflächlich nachdenken, aber man kann auch ganz bewusst sich diese Frage stellen, was habe ich mir dabei gedacht? Diese Frage, darauf müssen wir eine richtige Antwort finden. Bei einem Mann aus der Bibel, der unterwegs war, der ein gebildeter Mann war, viel gelernt hat in seinem Leben, war in der besten Universität unterwegs, ein Eiferer für das Judentum, für seinen Gott, für seine Religion. Er war unterwegs, um die Menschen zu verfolgen, um diese neue Lehre, diesen neuen Glauben, diesen Jesus von Nazareth und die Christen zu verfolgen. Das war so sein Ziel. Er hat sich von anderen ranghohen Menschen Briefe geben lassen, eine Genehmigung geben lassen, die Christen, diese neue Lehre, die Menschen, wenn er sie findet, gefangen zu nehmen. Das war legitimiert. Er hatte dafür die Briefe gehabt. Das war so sein Ziel. Und er meinte damit, etwas Gutes zu tun, für Gott zu eifern, das Richtige zu tun. Er war voll und ganz in seiner Religion. Ihr wisst, es geht um Saulus von Tarsus. Und was sagt er dann später zu Timotheus, seinem jungen Mitarbeiter? Was sagt er so über sein Leben oder wie er das dann im Nachhinein empfunden hat? Wir können es lesen aus 1. Timotheus 1. Er hat es doch gut gemeint damals. 1. Timotheus 1, Verse 12 bis 14. Da sagt Paulus, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Apostel Paulus sagt, ich habe es unwissend getan. Im Unglauben. Ich wusste nicht, ich meinte es gut. Ich habe es gut gemeint und habe es doch schlecht gemacht. So kann es manchmal bei uns Menschen sein. Wir meinen es manchmal vielleicht auch gut, aber überhören manchmal den Rat der anderen. Wir sind einfach blind für bestimmte Situationen. Und sagen dann, was hat mich geritten, dieses zu tun? Was habe ich mir dabei gedacht, als ich dieses oder andere gesagt habe oder getan habe? Als ich mir dieses oder andere angeschafft habe? Und Apostel Paulus sagt, ich habe es nicht gewusst, er hat falsch gedacht, er meinte, er tut etwas Gutes, etwas Richtiges, hat aber genau das Gegenteil getan. Und in Römer Kapitel 12, Vers 2, Römer 12, Vers 2 sagt Apostel Paulus, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Er sagt hier, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes oder durch Erneuerung eures Denkens, könnte man auch sagen. Apostel Paulus, er dachte, er tut etwas Richtiges, aber er hat falsch gedacht, er hat das Falsche gemacht. Unser Denken spielt dabei eine große Rolle von dem, was wir tun. Und hier ist dieses Wort durch Erneuerung eures Sinnes, oder durch Veränderung eures Sinnes, wie man auch sagen kann. Und das Wort, das griechische Wort heißt dort Metamorpho, oder wir kennen das heute Metamorphose. Metamorphose, das ist ein Prozess, zum Beispiel, wenn eine Kaulquappe, aus einer Kaulquappe dann ein Frosch wird. Ja, die Kaulquappe legt ihren Schwanz ab und dann bekommt sie Füße und wird ein Frosch. Oder wenn ein Küken in einem Ei ist, quasi in ihrem Zuhause, dann aus dem Ei schlüpft und wird sie ein Küken. Oder ein Schmetterling, ja, aus einer Raupe, die legt den Kokon ab und dann wird es daraus ein Schmetterling. Und das geschieht nicht einfach von jetzt auf gleich. Das ist nicht ein Augenblick, sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Das ist ein längerer Prozess, der da geschieht. Und so sagt auch Apostel Paulus: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Es ist wichtig, damit wir in unserem christlichen Leben, in unserem Leben, Glaubensleben, gute und richtige Entscheidungen treffen, diese Erneuerung des Sinnes, das Denken zu erneuern. Er sagt hier, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist so, dass wir von Anfang an eigentlich, von der Geburt an, wir leben in dieser Welt und sind ganz viel mit dieser Welt konfrontiert. Wir sehen viel, wir hören viel und das färbt davon auf uns ab. Das prägt unser Denken und wir denken dann so, wie die Welt denkt. Wir sehen das, was die Welt sieht, wir sehen es auch und das prägt uns. Und dann sind unsere Gedanken so gefangen von diesem Weltlichen, das, was wir früher gesehen und erlebt haben und auch immer wieder sehen, das kommt in uns hinein. Und dieses Denken oder das, was in uns drin ist, das bestimmt auch unser Handeln. Die Bibel sagt, womit das Herz gefüllt ist, das kommt auch nach außen. Es ist ja klar, wenn wir eine Flasche oder eine Thermoskanne zum Beispiel mit Kaffee füllen, wenn wir da drauf drücken, dann kommt auch Kaffee raus. Wenn wir eine Thermoskanne mit Wasser füllen, dann kommt auch Wasser da raus. Und wenn wir gefüllt sind oder wenn wir uns füllen, und das geschieht eigentlich oft automatisch in unserem Leben, wenn wir uns füllen mit bösen Dingen, einfach mit den weltlichen Dingen, wovon wir einfach nicht Abstand nehmen können. Die Bibel sagt uns nicht, dass wir irgendwo uns auf eigene einsame Insel verschanzen sollen. Auch da ist der Teufel, auch da kommen wir in Probleme, geraten wir in Probleme. Aber das kommt auf uns drauf. Aber Apostel Paulus sagt uns im gleichen Atemzug auch, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Er sagt nicht einfach, betet zu Gott, dass er euch einfach verändert und er macht das von jetzt auf gleich, ja, mit einem Fingerschnipsen und dann ist alles gut. Nein, das ist ein Prozess. Erneuert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Es ist wichtig, denn das, was in uns ist, das wird nach außen kommen. Das wird maßgebend entscheidend sein für unsere Entscheidungen, die wir treffen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns verändern lassen in unserem Denken. Und es ist so, dass wenn wir zum Beispiel, wenn wir einen Kupferdraht haben, der, ich hatte das glaube ich auch schon mal erwähnt gehabt, einen Kupferdraht haben, der legiert ist, das heißt mit Chrom überzogen oder mit anderen Dingen, und wenn wir da versuchen, etwas zu löten, dann werden wir feststellen, dass es nicht daran hält. Es hält nicht, wenn wir löten. Denn das Kupfer, das ist mit etwas legiert, überzogen, da ist eine Schicht drüber oder eine Platine zum Beispiel, wenn wir die haben, die wird dann mit Kunststoff versehen, damit da kein Schmutz, kein Kurzschluss entsteht als Schutz. Wenn wir da versuchen zu löten, es geht nicht. Das Alte muss ab, diese Kunststoffbeschichtung muss ab oder die Legierung muss abgekratzt werden, abgetragen werden, dann erst hält der Lot. Man kann zwar versuchen, wenn man lang genug lötet, dann wird das vielleicht ein bisschen halten, weil dieses Flussmittel, das wird ein bisschen halten, wenn man ein bisschen bewegt dran, das ist keine gute Verbindung, das wird abfallen. Und so ist das genauso in unserem Leben, das Alte muss raus, es muss abgekratzt werden, so wie wenn wir etwas streichen wollen, vielleicht einen Zaun, der verwittert ist, und da hängt die Farbe schon lose dran, so ganz spröde. Das Alte muss ab, wir können nicht einfach drüber streichen, das wird darauf nicht halten. So muss auch das Alte, dieses böse Denken aus unserem Leben hinaus, damit dieses Neue in uns haften kann. Denn so wird das Neue, sage ich mal, in dem Alten nicht haften können und irgendwann wird es abfliegen. Es wird nur von kurzer Dauer sein. Und das Alte muss raus und das Neue muss drauf. Und oft ist es so, bei unseren Entscheidungen, die wir im Leben treffen, da gibt es so ein Wort, das heißt Schattenmission. Jeder Mensch hat so eine Schattenmission. Das ist das, was eigentlich auch Apostel Paulus sagt, was wir gelesen haben. Apostel Paulus, ich habe jetzt die Bibelstelle vergessen, der sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das, was ich will, das tue ich nicht, aber das, was ich nicht will, das tue ich. Jetzt könnte man meinen, ja, Apostel Paulus sagt, das Böse wohnt in mir, ja, dann kündige doch einfach dem Mieter, dann schmeiß ihn raus, dann ist er nicht mehr da. Aber so einfach ist das nicht. Ja, manchmal ist es auch nicht so einfach, vielleicht einen unliebsamen Mieter zu kündigen, aber wie viel schwerer ist es einfach in unserem Herzen, dem Bösen zu sagen, ich kündige dir, geh raus aus mir oder sei nicht mehr drin. Apostel Paulus muss das auch bei sich zugeben. Das ist einfach in uns drinne. Wir können diesem bösen Mieter nicht einfach kündigen und sagen, geh raus. Das ist in uns drin. Apostel Paulus sagt, das, was ich will, das tue ich nicht. Aber das, was ich nicht will, das tue ich. Und das ist diese Schattenmission, so einfach so auf dieser rationalen Ebene, wenn wir Entscheidungen zu treffen oder wenn andere uns vielleicht einen Rat geben und sagen vielleicht, du willst dir etwas anschaffen oder etwas kaufen und sagen, es soll das werden. Oder ich sage mal jetzt einfach ein Beispiel vielleicht, da will sich jemand, weil er eine größere Familie hat, einen Van kaufen. Ja, ein 5-Sitzer, 7-Sitzer, 9-Sitzer, 8-Sitzer, wie auch immer. Und er sagt, okay, für meine Situation ist das so, es ist logisch, dass ich mir vielleicht einen, zum Beispiel einen Ford kaufe, S-Max oder so. Und sage, das Auto soll keinen großen Motor haben, weil wir viel fahren, es soll sparsam sein. Und so können wir einige Gründe aufzählen, die uns logisch erscheinen und sagen, das wird gut für uns sein, das können wir gut stemmen, das wäre genau das richtige Auto für uns. Und diese Schattenmission, das heißt, das, was in uns drin ist, das kommt auch irgendwie so heraus, auch bei unseren Entscheidungen, aus unser Bauchgefühl, sage ich mal, das sagt, wie, du willst mit einem Ford S-Max da ankommen? Du musst dir da was Gescheites kaufen, nicht einen Ford S-Max. Das Auto muss größer sein. Vielleicht kannst du das nicht stemmen, aber es wird schon irgendwie gehen. Wie kannst du da mit so einem Auto ankommen? Also dieser Stolz vielleicht oder Überheblichkeit und einfach diese andere Seite, die in uns drin ist, die sagt, ja, das geht so nicht. Was werden die anderen sagen? Wie werden die anderen reagieren und gucken? Einfach. Das ist das, glaube ich, das, was Apostel Paulus sagt, das Böse, was in mir ist. Das kommt immer wieder hervor. Und manchmal scheint es so, das ist schneller als unser logisches Denken. Bevor wir denken können, auf einmal haben wir es getan, haben wir etwas gesagt, etwas getan, uns etwas angeschaut. Und dann sagen wir, ja, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ich meine, ich hatte das auch schon mal, ihr habt sicherlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, man ist am Einkaufen und dann ist da so ein Kleidungsstück, das einem gefällt und man kauft es. Und dann vielleicht so nach einer gewissen Zeit, nach Jahren, stellt man fest, oh, das Kleidungsstück hängt hier, ich hatte es noch nie angezogen. Und dann schaut man sich an, das habe ich mir echt mal gekauft. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich ziehe sowas gar nicht an, wo soll ich das anziehen? Ja? Denkt mal, ihr werdet auch schon mal so diese Erfahrung gemacht haben. Was habe ich mir dabei gedacht? Aber in dieser Situation, in dem Moment, meinte man, das ist gut, das wird mir passen, das gefällt mir. Aber dann im Nachhinein stellt man fest, was habe ich mir dabei gedacht? Dieses neue Denken, Apostel Paulus sagt, erneuert euch oder durch Erneuerung eures Sinnes, da ist es einfach gut, wenn wir das Alte beiseite schaffen in unserem Leben, dass wir in diesem Alten auf die Schliche kommen, es rausräumen aus unserem Leben, so gut es geht. Aber dass es nicht einfach leer bleibt, sondern dass wir uns das Neue, das Gute aneignen, indem wir das Wort Gottes lesen. Wo finden wir das Gute, wenn nicht in der Bibel, in christlichen vielleicht Predigten oder in Geschichten, in Büchern, in Zeitschriften und vielen anderen Dingen, einfach durch Gespräch mit anderen Christen, ist es nicht genau dort, wo wir uns das Gute aneignen können, in erster Linie das Wort Gottes, dass wir dieses Gute hören und sehen und damit einfach in Berührung kommen. Dieses Gute wird in uns hineinkommen und das Gute wird uns füllen und dann sind wir auch in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn etwas Gutes in uns ist, das Gute wird auch nach außen kommen. Deswegen ist es wichtig. Und so am Ende vielleicht noch ein paar Punkte, was sich so Leute denken können, wenn sie die eine oder andere Entscheidung treffen. Einfach vielleicht ist das ein oder andere dabei, was so vielleicht in deinem Leben auch mal war oder ist oder vielleicht noch kommen wird. Leute, was habe ich mir dabei gedacht, was Leute sich so dabei denken können? Wenn ich die richtige Person kennenlerne, dann kommt alles gut, dann wird alles gut. Ich muss nur die richtige Person kennenlernen. Aber meistens ist das doch so, wenn man vielleicht schon einige Freundschaften hinter sich hat, ist das nicht meistens so, dass man selber nicht die richtige Person ist. Vielleicht ist die andere die richtige Person, aber man selber ist nicht die richtige Person. Und so denkt man, ja, wenn die Umstände passen würden, wenn ich die richtige treffen würde, dann wird alles gut. Das habe ich mir eingeredet oder das habe ich mir dabei gedacht, aber das ist ein Trugschluss. Das wird nicht funktionieren. Oder jemand sagt, was hast du dir dabei gedacht? Meine Situation, sie war einzigartig. Ja, das war so eine einmalige Situation, ich hatte einfach nicht anders reagieren können. Das war nicht wie immer, das war irgendwie etwas Einzigartiges. Und wenn man dann vielleicht mit anderen darüber spricht, mit jemandem, und wenn man so die Geschichte anhört, denkt er, du bist ein Standardfall. Genauso wie dir, so ist es vielen ergangen. Du bist nicht der Einzige, der sagt, das ist einzigartig. In deiner Situation, in deinem Alter vielleicht, haben viele so gedacht. Und du hast so gedacht, das war eine einzigartige Situation, ich konnte nicht anders. Oder, was Leute sich noch so denken können, was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber es macht mich glücklich. Und Gott will ja schließlich, dass ich glücklich bin. Noch einmal, ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber es macht mich glücklich. Und Gott will, dass ich glücklich bin. Ich weiß, dass es vielleicht nicht richtig ist, wenn wir eine Beziehung eingehen mit einem Nichtchristen. Aber es macht mich glücklich. Das würde mich glücklich machen, vielleicht für eine Zeit. Ich weiß zwar, dass es nicht richtig ist, aber ich tue es doch, weil Gott ja eigentlich will, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin. Das denken manchmal die Leute und fallen dann auf die Nase und fragen sich, warum ist es so gekommen. Noch zwei abschließende Sätze. Wenn ich nur das oder das hätte, wenn ich nur das oder das hätte, ja, manche denken sich, und wenn ich das oder das habe, dann, oder was habe ich mir dabei gedacht? Ich dachte, wenn ich das bekomme oder habe, das würde mich glücklich machen, das wird alles wieder gut machen. Aber etwas zu besitzen, etwas zu haben, das macht die Menschen nicht glücklich. Wenn ich das oder andere habe, das ist wieder ein Trugschluss, den die Menschen haben. Ein letzter Punkt, mein Geheimnis ist bei mir sicher. Was hast du dir dabei gedacht? Ich habe mir gedacht, dass das, was ich tue, dieses Geheimnis, das bleibt nur bei mir. Es wird kein Mensch erfahren und das wird schon alles gut gehen. Aber die Bibel sagt uns, wir müssen aufpassen, was wir sagen, müssen aufpassen, was wir tun, denn die Vögel, die fliegen, die werden es den anderen weitererzählen. In unserer heutigen digitalen Zeit, was kann da heute noch ein Geheimnis bleiben oder sein? Ja, auf den Handys, wo wir überwacht werden, wo wir gläsern sind heutzutage, wo können wir groß unsere Geheimnisse haben? Und die Menschen, die reden sich manchmal ein, das ist mein Geheimnis, das bleibt für mich. Ich dachte, es kommt nicht raus. Aber dieses Prinzip, was Apostel Paulus sagt, oder diese Schattenmission, das, was in uns drin ist, selbst wenn diese Situation vielleicht nicht rauskommt, aber es wird in unserem Leben zum nach außen kommen, durch unser Handeln, durch unser Benehmen, durch unser Reden, durch andere Dinge, wird es sichtbar werden. Vielleicht wird auch dieses Geheimnis, oder spätestens im Himmel wird dieses Geheimnis gelüftet werden, aber wir können nichts verheimlichen. Und das reden sich manchmal die Leute ein. Und deswegen tun sie das eine oder andere, in der Hoffnung, es für sich behalten zu können. Wir wollen das Vergangene überdenken. Wir wollen das Böse, was in uns ist, ablegen, uns erneuern durch Veränderung unserer Gedanken, unserer Sinne, damit wir in Zukunft das nächste Mal bessere und richtige Entscheidungen treffen können. Es wird uns vielleicht auch nicht immer gelingen, das hat auch Apostel Paulus gesagt, dass das, was ich will, das Gute, das Wohlgefällige, Gottes Willen, das wird nicht immer vielleicht so möglich sein. Aber es ist der richtige Weg, um besser zu werden. Es ist der richtige Weg, um weniger Fehler zu machen. Ich hatte gesagt, in den Sprüchen sagt Salomo, ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Aber es ist doch nicht richtig oder gut, wenn wir fallen, aufstehen. Irgendwann muss man doch daraus lernen, dass man nicht so oft hinfällt. Aufstehen ist gut, aber fallen muss man nicht. Man kann lernen und besser werden. Und der Herr segne uns einfach darin. Und nächstes Mal will ich da noch einen Punkt dazu machen. Ja, ich hoffe, wir können für uns etwas mitnehmen. Der Herr segne uns darin.